Ja, herzlich willkommen. Es geht um digitale Medien nach wie vor und wir haben uns so ein bisschen Zeit gelassen, in den Stoff reinzukommen. Drum habe ich noch so ein bisschen nachzuholen, glaube ich, über den LZW-Algorithmus. Ich habe da ein Beispiel sozusagen mit Ihnen gemeinsam gemacht. Das ging vielleicht ein bisschen schnell, so am Schluss der letzten Stunde. Insofern würde ich es ganz gerne noch mal kurz wiederholen und vor allem auch den Teil, der dann danach noch kommt auf den Folien, auch noch mal kurz besprechen. Also das war dieser Algorithmus, den wir gesehen haben. Und wir haben ja ein Beispiel, das haben Sie auch auf den Folien, noch mal gründlich durchgemacht. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, noch mal so, damit wir da reinkommen, ein kleines Beispiel zu probieren. Also nehmen wir mal sowas wie AB, AB und schauen uns nochmal an, was der Algorithmus eigentlich macht. Wir haben ja gesehen, der liest den Text sozusagen zeichenweise durch und er weiß für die einzelnen Einzelzeichen sozusagen schon Standardeinträge im Wörterbuch. Das heißt, wir haben gesagt, das sind die ASCII-Codes zum Beispiel, könnten aber auch irgendwelche anderen Konventionen sein. Das ist jetzt bloß, um für uns halt mal eine einfach zu verstehende Konvention zu haben. Dann wird er natürlich für das A zunächst mal die 97 rausschreiben, die der ASCII-Code ist. Und wie Sie da sehen, wird an der Stelle, wo das A rausgeschrieben wird, wird eigentlich sozusagen die Zeichenreihe AB erst in die Tabelle eingetragen. Also eigentlich, was passiert ist, das A wird rausgeschrieben, das B wird rausgeschrieben und wir tragen AB mit irgendeiner neuen Nummer, zum Beispiel 256, in unsere Tabelle ein und sagen, AB ist sozusagen das Zeichen, die wird abgekürzt mit 256. Also trage P und K neu in Tabelle ein, schreibe Tabellenindex von P auf Ausgabe, also da an der Stelle hatten wir also das B schon gelesen hier, haben das hier eingetragen und das B rausgeschrieben, gehen wieder rein und sind jetzt an der Stelle, dass wir diese Teilzeichenreihe hier lesen, BA. Ja, die haben wir im Prinzip auch noch nicht in der Tabelle, das heißt, die müssen wir in die Tabelle reintun. BA kriegt also noch eine neue Nummer. Und wir haben das A, müssen das A auch noch rausschreiben. Nochmal, also die 97 wird rausgeschrieben, geht wieder rein und liest das nächste Zeichen, in dem Fall das B. Da schauen wir also die Zeichenreihe AB an und stellen fest, ist P und K in der Tabelle drin. In dem Fall ist es drin, das heißt, wir verlängern unseren Puffer bloß, schauen das AB an und im Endeffekt schreiben wir dann das AB, geht das ein bisschen schlecht auf die Ausgabe raus. Das heißt, wir haben dann die 97, 98, 97, 256 auf der Ausgabe stehen und in der Tabelle zwei Einträge fürs AB, die 256 und für BA die 257. Und wenn es jetzt weitergeht in dem Text, wenn irgendwo ein AB vorkommt, haben wir gerade gesehen, wird das 256 rausgeschrieben, wenn ein BA vorkommt, wird das 257 rausgeschrieben. Also auch wenn der Algorithmus ein bisschen komplexer ausschaut, die Idee ist eigentlich nicht so furchtbar schwierig. Die Teilzeichenreihen, die wir noch nicht kennen, werden in Tabelle eingetragen und es wird nicht an der ersten Stelle, wo die Teilzeichenreihe auftritt, schon die entsprechende Nummer dafür aus der Tabelle ausgegeben, das entsprechende Kürzel, sondern erst an der zweiten Stelle. Hier sehen Sie, wo das AB eben definiert wird praktisch, wird es noch mit den alten Codes rausgeschrieben und hinten dann mit den neuen. Ja? Das kann sein, ja. Stimmt das? A, B. A, B. Genau, das müsste so rauskommen, oder? Machen wir einfach nochmal von vorn durch den Algorithmus. Das ist das Gescheitste. Wenn man es so schnell macht, ist die Gefahr immer ein bisschen groß, dass man dann einen Fehler macht. Also das, was da reinkommt, in die Tabelle reinkommt, wird wahrscheinlich stimmen. Gehen wir es nochmal einfach von vorne durch, dann passiert nichts. Also, P ist das nächste Eingabezeichen. Das ist das A. K ist das nächste Eingabezeichen, ist unser B. Also schreiben wir es mal wirklich hin, das P und das K ist das B. Das ist das, was als erstes passiert. Jetzt schauen wir nach, ob P und K in der Tabelle enthalten ist. Also AB in der Tabelle enthalten ist am Anfang noch nicht. Also tragen wir es in die Tabelle ein. Und ja, neuen Index haben wir natürlich. Schreibe den Index von P auf die Ausgabe. Das Index von P ist wirklich die 97. Ich gehe eine Zeile runter, dann haben wir auch mehr Platz. So, P gleich K, das heißt, unser Puffer wird jetzt umgesetzt auf, oder können wir ja da oben auch stehen lassen, dass nur noch das B drin ist. Nächstes Eingabezeichen wird gelesen. Nächstes Eingabezeichen ist jetzt in dem Fall das A. Ist P und K in der Tabelle enthalten, also ist B, A in der Tabelle enthalten, das ist nicht der Fall. Drum tragen wir es ein, das ist die 257, die da erzeugt wird. Schreibe Tabellenindex von P auf die Ausgabe, also von dem B, das ist die 98, soweit waren wir vorher. P gleich K, das heißt, jetzt kommt hier das A rein, es wird der nächste, das nächste Zeichen gelesen. Wieder, falls P und K in der Eingabe enthalten ist, wenn A, B in der Eingabe enthalten ist, dann, ja, in dem Fall passiert was Neues, weil das eben wirklich enthalten ist. Wir vergrößern den Puffer, P gleich P und K. Das heißt, da kommt jetzt das A, B in den Puffer rein. Und dann wird weiter gelesen, das brauchen wir aber jetzt gar nicht. Wir sind an der Stelle K gleich nächstes Eingabezeichen, was in dem Fall schon Ende ist, sozusagen. Ja, End of Text, End of File, wie auch immer man das abkürzt. Und es geht wieder rein, das ist nicht in der Tabelle enthalten, unser neues Zeichen. Da könnte auch was anderes ja noch weitergehen, der Text. Auf jeden Fall, was wir da haben, ist nicht in der Tabelle drin. Und wir schreiben den Tabellenindex von P, von dem AB, auf die Ausgabe 256. Also hat vorher einfach, war 1,97 zu viel sozusagen. Und das, was ich schnell korrigiert hatte, war auch im Prinzip schon richtig. Das hier muss ich vielleicht noch erklären, was da jetzt passiert ist. Der Text ist hier aus und da kann man sich, ich habe jetzt EOT hingeschrieben für End of Text. Das ist so eine, ja, End of Text, End of File, da gibt es so Konventionen, die man manchmal benutzt, weil es Sonderzeichen gibt, die das Ende der Eingabe bedeuten. Es könnte natürlich jetzt auch der Text hier weitergehen, dann wäre es anders. Also wenn jetzt hier, was weiß ich, wieder ein B steht, dann hätten wir hier ein B, der Algorithmus läuft noch weiter und dann wird man schauen, ob A, B, B in der Tabelle, in unserer Tabelle drin ist. Aber dieses End of Text kann man eigentlich auch zunächst mal wie ein normales Zeichen behandeln, wie das bei den Leerzeichen auch war. Okay. Und wenn man es jetzt dekodieren will, ist das ja eigentlich ganz einfach. Ne? Stellen wir uns jetzt auf den Standpunkt, wir haben diese Geschichte in der Codierung rausgeschrieben, jetzt wollen wir es dekodieren. Wenn wir die Tabelle hier haben, ist ganz einfach. Ne? Wir lesen die 97, wissen sowieso, das ist ASCII-Code, also schreiben wir die A raus, das A raus, 98 ist das B und 256 ist das AB, dann kommt das wieder raus. Aber ein kleines Problem ist natürlich noch, dass wir irgendwie die Tabelle nicht haben beim Dekodieren. Was man aber auch, wenn wir gleich sehen, eben problemlos lösen kann, dadurch, dass wir während wir dekodieren praktisch die Zeichenreihen lesen und sehen, hier haben wir ja die Teilzeichenreihe AB. Wir haben am Anfang noch eine leere Tabelle, in dem ist das AB nicht drin, also können wir das AB eintragen mit dem ersten neuen Index und können an der Stelle, wo wir die Zeichenreihe AB hier gelesen haben, können wir sagen, tragen wir AB in die Tabelle ein und dann wissen wir es da hinten schon. Das heißt, es ist kein Problem, die Tabelle beim Dekodieren wieder mit aufzubauen. Und zwar nur deswegen, und jetzt bin ich wieder an der Stelle, die ich vorher erklärt habe, dass beim ersten Auftreten von AB, das mit der 97 und der 98, mit der alten Codierung sozusagen, mit der alten Tabelle rausgeschrieben wird und erst beim zweiten Auftreten wirklich diese neuen Kürzel aus der Tabelle benutzt werden. Da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, was das bei der Dekompression bedeutet. Aber es gibt es zunächst mal zu der Kompression zum Codieren Fragen, ja? Ja. Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie man das im Detail anlegt. Also an dem Beispiel sehen Sie ja, habe ich jetzt nur einfach gerechnet, dass wir für die Zeichen und für die Zahlen jeweils 16 Bit brauchen. Dann haben wir bestimmt genug Platz für unsere Tabelleneinträge Und Sie haben natürlich recht, die Buchstaben könnten wir mit 8-Bit eigentlich auch kodieren, wenn wir uns wirklich, sagen wir, auf das normale Alphabet beschränken. In dem Moment, wo man viele Sonderzeichen und die, was weiß ich, chinesische Zeichen oder sowas auch drin haben wollen, sind wir sehr schnell so weit, dass wir wirklich die 16-Bit für die Buchstaben brauchen. Das Ganze ist auch eigentlich nur ein Experiment, um zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert. Man kann an den einzelnen Codierungen schon noch eine ganze Menge feilen. Sie brauchen zum Beispiel auch nicht wirklich die Zahlen von 1 an für den ASCII-Code. Gebe ich schon zu, dass das vielleicht nicht völlig überzeugend ist, wenn man an die 8-Bit versus ein paar mehr Bit hier denkt. Aber wenn Sie jetzt wirklich an eine binäre Kompression denken, wo man dann jetzt nicht bloß mit Zahlen arbeitet, dann wäre es ja zum Beispiel ganz leicht, auch einen Unterschied zwischen der Einzelzeichenkodierung und unseren selber gefundenen neuen Codierungen bloß mit einem Bit am Anfang zu machen. Und dann können Sie auch sozusagen wieder mit sparsam mit Ihren Bits arbeiten. Also nochmal, wenn Sie jetzt wirklich reinschauen in Algorithmen, die das LZW benutzen, die sind an der Stelle einfach noch ein bisschen komplizierter. Die kodieren ja auch nicht Texte in ASCII, sondern die kodieren in der Regel irgendwelche Bitmuster aus Bildern oder sowas. Und dort muss man dann schon noch ein kleines Stückchen weiter überlegen, als wir hier hatten. Am einfachsten kann man sich vielleicht dadurch erklären, dass man sagt, das sind einfach Dinge, die mehr als bloß ASCII-Zeichen sind. Die brauchen dann, sagen wir, auch mehr als die 255, damit mehr als die 8-Bit. Und damit kann man das sagen, das so wie es hier steht, ja, das sind 16-Bit-Worte eigentlich für die zu kodierenden Informationselemente. Und wenn man jetzt einfach den Algorithmus selber verstehen will, dann ist ja doch so, wir haben irgendwelche Nummern, nehmen wir mal an, dafür reservieren wir 16-Bit. Wir haben irgendwelche Zeichen, nehmen wir mal an, dafür brauchen wir auch 16-Bit. Und wenn man jetzt unser Beispiel anschaut, das war jetzt, glaube ich, der Bananenanbau, an dem das durchgerechnet ist, dann durch Abzählen sagt man, wir haben ungefähr 25% Spareffekt sozusagen. Wenn man in reale Situationen schaut, wenn Sie jetzt einfach irgendwelche Dateien nehmen, die Sie damit komprimieren, Sie kennen ja das ZIP-Verfahren zum Beispiel oder das Compress, da kommt man in die Gegend von 50% auch manchmal. Wobei es bei realen Daten auch so ist, dass die sehr schnell natürlich an eine Grenze stoßen. Also wenn Sie jetzt diese Tabelle aufbauen, da bauen Sie immer längere und längere Zeichen rein, die Sie da reintun, und irgendwann wird Ihre Tabelle einfach voll sein. Und da fragt man sich natürlich, das ist auch ein bisschen mit seiner Frage jetzt zusammenhängend, will ich jetzt einfach beliebig große Tabellen machen, noch mehr Bits sozusagen für meine Codierungen, für meine Zahlen da nehmen? Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Also hat man eine Obergrenze für die Tabelle, die wird dann voll. Und was die Algorithmen machen, die man real tatsächlich benutzt, ist, dass sie, wenn die Tabelle voll ist, zunächst mal einfach nicht mehr weiter in die Tabelle eintragen, sondern mit der vorhandenen Tabelle einfach weiter komprimieren. Das ist ja nicht schwer, man muss einfach bloß, eben wenn man eine Teilzeichenreihe findet, die in der Tabelle drin ist, das Kürzel benutzen, und wenn die nicht in der Tabelle drin ist, dann kodiert man es halt aus den Bestandteilen sozusagen, wie man es hier zum Beispiel im ersten Teil gemacht hat. Das ist gemeint, wenn man hier schreibt statisch, ja, da wird die Tabelle nicht mehr verändert, sondern man benutzt die feste Tabelle. Und man kann da noch eine ganze Menge weiter dran verfeinern. Also wie gesagt, so richtige Implementierungen, die rechnen laufend auch die Kompressionsrate mit und schauen, wenn die Kompressionsrate zu schlecht wird, dass es unter Umständen gut ist, die Tabelle neu zu initialisieren und den ganzen Algorithmus wieder neu anzufangen. Da kommen dann praktisch in die Ausgabe so Sonderzeichen rein, die dem Dekodierer sagen, jetzt wird die Tabelle gelöscht und sozusagen neu begonnen. Und das kann man zeigen, dass in manchen Situationen der Neustart sozusagen der Tabellenkreation, Tabellenerzeugung wirklich was bringt. Da brauchen wir jetzt nicht im Detail einsteigen. Es soll nur so ein Gefühl dafür geben, dass da doch noch eine ganze Menge zu machen ist, bis so ein Algorithmus dann wirklich sozusagen in vollem Umfang funktioniert. Jetzt wollte ich mal auf die Dekodierung noch kommen. Was ist denn das jetzt? Also das ist jetzt der einfache Dekodierungsalgorithmus, wie ich es gerade angedeutet habe. Wenn wir die Tabelle kennen, kein Problem. Die nächste Eingabezahl lesen, in die Tabelle schauen, rausschreiben. Aber ich habe schon gesagt, eigentlich haben wir schon vorgearbeitet, wir müssen die Tabelle nicht übertragen. Das aufgebaute Wörterbuch muss nicht zum Empfänger übertragen werden. und wir können es im Prinzip wie bei der Kodierung aufbauen. Und das liegt daran, dass wir eben hier an dem Beispiel zuerst eben nur die 9798 rausgeschrieben haben und nicht schon den Eintrag 256, den wir an der Stelle generiert haben. Und bei unserem Bananenanbau geht das natürlich genauso. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir in dem Algorithmus, in dem Dekodierungsalgorithmus, das sozusagen nochmal ausgedrückt, wenn Sie jetzt sozusagen die das A gelesen haben, ne, dann haben Sie also die 97 gelesen, das A ist ganz einfach zu dekodieren. Das 98 ist das nächste Zeichen. Und an der Stelle weiß man auch noch, wie wir es rausschreiben wollen. Was wollen wir jetzt in die Tabelle eintragen? Na, die 9798. Das heißt, wir müssen eigentlich auf das letzte Teilwort zurückgreifen. Also an der Stelle, wo wir das B rausschreiben, müssen wir dieses Wort, das das A bedeutet hat, irgendwie noch kennen und an das B anhängen, um das AB zu kriegen. Oder hier bei dem Beispiel ist es ja genau andersrum, da geht es mit BA an. Da müssten wir also, wenn wir das A rausschreiben, dieses Teilwort von dem B haben, unser aktuelles erste Zeichen dranhängen sozusagen. Ja, bei AN ist das gleiche. Interessant wird es an der Stelle, wenn wir das E rausschreiben, dann müssen wir das AN, das ist unser letztes Teilwort, noch haben und dort unser E anhängen. Das heißt, wir müssen uns wirklich das letzte Teilwort sozusagen merken, damit das wirklich funktioniert. Und das ist eigentlich die einzige Besonderheit, die der Algorithmus hat beim Dekodieren. Der funktioniert so durch und dann schaut er auch wieder ein bisschen komplexer aus, ist aber auch nicht wirklich richtig schwer. Das einzig Besondere ist, dass Sie jetzt dieses Old drin haben, womit Sie sich sozusagen das letzte Zeichen irgendwie merken. Sie holen sich das nächste Eingabezeichen, dann lesen Sie aus der Tabelle raus, schreiben das, was Sie aktuell eben gefunden haben, auf die Tabelle. Und jetzt ist das Interessante eben, dass Sie auf die Ausgabe. Und das Interessante ist, dass Sie jetzt eben das letzte Teilwort, nämlich diese Nummer Old, das ist ein Tabellenindex, irgendwie ein 97 oder 256, irgend so ein Ding, dass Sie das nehmen, das letzte Teilwort aus der Tabelle rauslesen, dort Ihr erstes Zeichen vom aktuellen von dem aktuellen Zeichen, das Sie gerade von der aktuellen Zeichenreihe anhängen und das in die Tabelle eintragen. Das kann man jetzt auch durchspielen. Ich werde es vielleicht jetzt ein bisschen kürzer halten, weil das dann doch eine ganze Menge Zeit frisst und vielleicht auch eine Geschichte ist, die man sich in Ruhe überlegen sollte. Aber ganz kurz vielleicht mal. Das ist unser Bananenanbau, so wie wir ihn vorher komprimiert haben. Und jetzt gehen wir für die ersten paar Schritte durch, was das bedeutet in dem Algorithmus. Ja, das ist jetzt die Dekodierung. Wir holen uns das K. Das sind in dem Fall die 98. Das sind ja alles unsere Indizes in die Tabelle rein. Die Ausgabe ist klar. A, 98 ist ein B. Das schreiben wir einfach raus. Dann, das müssen wir für den Algorithmus hier nochmal anschauen. Das K war die nächste Eingabezahl. SECO-K-Akt ist Zeichenreihe mit Tabellenindex K, soll heißen, wir schauen in die Tabelle unter dem K nach, unter dem 98. In der Tabelle ist unter 98 sozusagen implizit immer das B drin. Schreiben also das B raus. Ja, und jetzt kommt die Stelle, der Puffer wird die Zeichenreihe mit Tabellenindex Old, dem letzten Teilwort. Unser Puffer ist das B. Ja, wir sind sozusagen an der Stelle da oben, gut, ich bin ein bisschen schnell gesprungen, dort oben wird ein Vorlauf sozusagen gemacht, wird dieser erste Schritt der Tabelle sozusagen vorweg, der Schleife sozusagen vorweg gemacht wird und dann ist das Old gesetzt. Also jetzt machen wir also hier das Old erstmal auf 98 und damit können wir jetzt in die Schleife wirklich beruhigt reingehen. Wenn Sie gleich mit der Schleife angefangen hätten, wie ich jetzt so ein bisschen losgelegt habe, dann hätten Sie das Problem, dass das Old noch nicht besetzt ist. Auch so ein typisches Problem bei Algorithmen. Darum hat man diese Schritte hier, die drei hier, sozusagen vorweg einmal vor der Schleife stehen und macht die ins erste Mal. Und das ist genau das, was hier passiert, dass wir das B rausschreiben, uns das Old das erste Mal merken. Und jetzt sind wir richtig in der Schleife drin, lesen die 97 ein, Das Akt ist dann natürlich unser A, was auch rausgeschrieben wird, unser Puffer. B wird gefüllt, indem wir jetzt wirklich mit dem Old zugreifen können. Das Old ist das 98. In der Tabelle bei 98 steht implizit B, also kommt das B in den Puffer. Und Q, erstes Zeichen von Akt, das ist in dem Fall auch ganz einfach. Das Akt ist ja nur das A. Das ist das erste Zeichen auch das A. Und jetzt tragen wir P und Q in die Tabelle ein. Was ist P und Q? Puffer ist B, das erste Zeichen von der Ausgabe ist von Akt ist das A, also ist das BA. Und wir tragen das mit einem neuen Index ein, 256. An der Stelle haben wir genau den Eintrag in unsere Tabelle erzeugt, den wir brauchen, um weiterzuarbeiten. Jetzt müssen wir das Old natürlich umsetzen. Das neue Alte sozusagen ist jetzt das 97, das A, das wir gelesen haben. Und wir machen so weiter. Interessant wird es dann an der Stelle hier, wo wir die 257 einlesen, wenn wir das erste Mal wirklich ein Wort lesen, das wir sozusagen in der, ja, also einen Index lesen, zu dem ein richtiges Wort in der Tabelle gehört, so muss man es sagen. Die 257, da gehört ja wirklich in der Tabelle das AN dazu. Und an der Stelle passiert eigentlich alles genauso. Wir schreiben das auf die Ausgabe raus, was das bedeutet. Nämlich das AN, das ist einfach. Ja. Hier wird er sozusagen auf der Ausgabe Ban AN, also Banan für den Bananenanbau geschrieben. Aber jetzt müssen wir natürlich unseren Tabelleneintrag erzeugen. Und da sieht man nun, wir nehmen eben das Old, den Tabelleninhalt von dem Index Old, und das erste Zeichen nur des aktuellen. Was heißt das in dem Fall? Old war 110, der Tabelleninhalt dafür ist das N, und an das N hängen wir nur das A an. Also NA wird an der Stelle in die Tabelle eingetragen, was ja unserem Algorithmus auch entspricht. Da dürfen wir noch nicht das NAN eintragen, sondern wirklich bloß das NA. Ja, und wenn Sie das anschauen, entsteht genau in der gleichen Reihenfolge, wie wir es beim Codieren gemacht haben, eben jeweils der entsprechende Tabelleneintrag, wir können rausschreiben. Und damit ist der Algorithmus natürlich letztlich auch sehr effizient, der läuft einfach linear durch unseren Text durch und kann alles, was er braucht, dabei machen. Jetzt meint man an der Stelle, man ist glücklich und zufrieden. Jetzt gibt es noch ein Problem, das ich, weil ich heute zu anderen Themen noch kommen will, nicht im Detail diskutieren will, was auch vielleicht für die Übungen ganz nett ist, aber was Ihnen auch so ein Gefühl geben soll, dass das manchmal mit diesen Algorithmen doch wieder nicht so einfach ist. Das ist jetzt ein Beispiel und ich möchte Ihnen das als ja, so ein bisschen Hausaufgabe oder Überlegungsaufgabe geben, das nochmal wirklich im Detail durchzuspielen. Das ist eigentlich kein schwieriges Beispiel. Das ist A, B, A, B, A, B, A, B, also eigentlich bloß abwechselnd A, B. Und Sie sehen schon, ich habe da eigentlich mit so einem Beispiel schon angefangen, hätte das eigentlich bloß mit A wieder weitermachen müssen. Das ist so komprimiert, wie wir es gelernt haben. Haben wir hier auch schon angefangen, 97, 98, 256, sehen Sie ja. Und noch einen Schritt weiter. Und wenn Sie jetzt unseren Dekodierungsalgorithmus darauf anwenden, so wie wir ihn gerade angeschaut haben, dann kommen Sie in eine ganz komische Situation, dass Sie in Ihrer Code-Tabelle 256 und 257 eingetragen haben, AB und BA, dass Ihnen aber plötzlich die 258 in der Eingabe begegnet. Und für die 258, da haben Sie noch nichts in der Tabelle drin. Das heißt, in der Praxis, wenn Sie jetzt einen Algorithmus programmieren, der das tatsächlich tun soll in der Programmiersprache, dann stoßen Sie an der Stelle sozusagen auf einen undefinierten Wert. Also wenn Sie jetzt in die Tabelle zugreifen würden mit den 258, hätten Sie das, was Sie bestimmt schon irgendwo als Fehlermeldung gesehen haben, nämlich zum Beispiel eine Speicherverletzung. Ja, dass man sagt, da ist ja gar nichts, man greift quasi ins Leere im Speicher. Unschön. Und man fragt sich vor allem, was ist denn da eigentlich passiert? Und das kann man sich im ersten Moment gar nicht so richtig erklären. Das Besondere an der Geschichte ist, dass Sie, wenn man es jetzt anschaut, Sie haben das AB und das BA eingetragen. Und eigentlich wäre das 258, was wäre denn das für ein Zeichen, eine Zeichenreihe? Das wäre das ABA, das hier anfängt. Und Sie sind sozusagen, zu spät dran, den Algorithmus, die Teilzeichenreihe in ihre Tabelle einzutragen. Wenn man lang genug drüber nachdenkt, stellt man fest, dass das eigentlich nur daran liegt, dass diese Teilzeichenreihe ABA vorne und hinten gleich ist, dass die mit dem gleichen Zeichen aufhört, wie sie anfängt. Und das ist der Trick, mit dem man es dann letztlich reparieren kann, sozusagen. Indem man nämlich an der Stelle, wo wir den Index nicht in der Tabelle finden, tatsächlich das erste Zeichen des Puffers sozusagen hinten anhängen und damit sozusagen, also da wäre der Puffer wäre AB und wir lesen das A und schreiben dann wirklich das ABA raus. Wir können uns an der Stelle sozusagen vorausdenken, was der fehlende Eintrag wirklich wäre. Ich weiß, dass man das jetzt so auf die Schnelle nicht verstehen kann, ich will es aber trotzdem nicht jetzt wirklich vertiefen. Ich glaube auch, dass den LZW-Algorithmus bis dahin, wo man jetzt ausführlich diskutiert haben, zu verstehen ist, zuerst mal reicht. Und das hier ist so ein Detailthema. Wenn man den Rest verstanden hat, dann kann man mal dieses Beispiel durchspielen und schauen, aha, da gibt es doch noch ein paar so kleine Fallen, bei denen man aufpassen muss. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine Erinnerung sozusagen daran, so ein Algorithmus ist, auch wenn man meint, man hat alle Probleme schon gelöst, manchmal doch ein bisschen hinterhältig und hat so Spezialfälle, auf die man so im ersten Moment gar nicht kommen würde. Und das ist eine der Geschichten, mit denen man sich als Informatiker schon immer rumschlagen muss, diese Sonderfälle dann irgendwie auch zu finden, einfach, also zu erkennen, dass da Probleme gibt. Und manchmal ist es auch reiner Zufall, dass man meint, es ist alles richtig und beim Testen kommt man erst drauf. Oder man versucht eben systematisch die möglichen Fälle abzusuchen und da sieht man schon, es ist nicht wirklich einfach. Also lassen Sie sich davon jetzt nicht abschrecken. Ich wollte bloß das LZW-Thema jetzt nochmal abrunden und wir haben dann auch eine ausführliche Übung dazu, wo wir das nochmal im Detail behandeln. So, ich glaube, ich habe das LZW und die ganzen Kompressionsalgorithmen jetzt so weit getrieben, dass Sie sagen, ja, einerseits, ich habe es verstanden an manchen Stellen, andererseits, es ist ein Thema, wo es noch viele Dinge gibt, wo man sich genauer hinsetzen müsste und das anschauen. Und wenn der Eindruck so ist, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Sie sollten also jetzt den Huffman und die arithmetische Codierung, so sollten Sie sich sicher fühlen. Bei LZW sollten Sie so das Gefühl haben, ich kann mit Anleitung mal ein Stück weit kommen. Aber es gibt bei LZW auch noch ein paar so Themen, die muss man sich genauer anschauen. Das reicht mir im Moment voll auf. Weil ich ja jetzt nicht eine Informationstheorie-Vorlesung halten will. Ich glaube, es ist ausreichend jetzt auch klar, dass man darüber, wenn man da in die Tiefe geht, eben sehr viel Zeit verwenden kann. Und dafür gibt es auch Vorlesungen und Lehrbücher über Informations- und Codierungstheorie. Und das gehört irgendwie zur Medieninformatik mit dazu, dass man das mal wenigstens versteht, worüber die Leute da reden und wie die Kernalgorithmen so ungefähr gehen. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem, weil wir über digitale Medien reden wollen. Und insofern werde ich an der Stelle jetzt umschalten sozusagen, ist ja auch jetzt Kapitel 2, und über was reden, nämlich wo diese Daten eigentlich herkommen, die bei digitalen Medien eine Rolle spielen. Wir hatten es vorher schon ein bisschen bei der Frage, letztlich wollen wir ja nicht Texte komprimieren, sondern wir wollen Musik komprimieren zum Beispiel oder Bilder. Und das ist ja zunächst mal überhaupt nicht klar, wieso Bilder jetzt eigentlich so etwas Ähnliches sein sollen wie Texte, warum man den gleichen Algorithmus benutzen kann. Also, großer Umstieg. Wir reden jetzt über solche Sachen wie Musik oder ein Bild. Natürlich machen wir das gleich wieder ein Stückchen abstrakter und sagen, was auch immer das ist, es ist für uns ein Signal. Ein Signal kommt im Prinzip so aus der Ingenieurswissenschaft oder aus der Physik sogar. Das ist eine physikalische Größe, die sich irgendwie verändert. Über die Zeit zum Beispiel. Also was wären Beispiel, dass sich so ein Signal über die Zeit verändert. Haben wir hier Beispiele? Nee. Die kommen erst auf der nächsten Folie. Also was wären Beispiele dafür, was sich über die Zeit verändert? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt Musik hören oder die Sprache hier hören im Hörsaal, dann vergeht die Zeit und währenddessen verändert sich der Luftdruck eigentlich nur, der Schalldruck. Es gibt einen Schalldruckpegel, der in Ihrem Gehör und an anderen Stellen natürlich genauso sich laufend verändert, und zwar in ziemlich feinen Schwingungen. Und das wird von uns als was wahrgenommen, was wir eben interpretieren können, was unsere Sinnesorgane aufnehmen und zum Beispiel sagen, das ist Sprache oder das ist Musik. In Wirklichkeit ist es einfach die Änderung des Schalldrucks über die Zeit. Wenn Sie jetzt auf eine Fläche schauen, wo gibt es ja manchmal so Lichtshows, wo da vorne in der Pizzeria, es gibt zum Beispiel so Moodlights an der Wand, wo sich einfach die Farbe im Laufe der Zeit verändert. Da ist es, da schauen Sie drauf, das ist eine Lampe und die ist vorher irgendwie rosa und dann im Laufe der Zeit verändert die langsam ihre Farbe, wird violett und irgendwie dunkelblau und dann wird sie wieder rosa. Da verändert sich über die Zeit die Wellenlänge oder das Spektrum der Wellenlängen im Licht, das ausgestrahlt wird von der Lampe. Oder Sie haben ein Bild, da haben Sie jetzt, wenn Sie ein Standbild anschauen, natürlich keine Zeit, die da eine Rolle spielt, sondern Sie haben ein Bild vor sich liegen und wenn man da mit dem Finger sozusagen drüber fährt, so etwas Ähnliches, was dann ein Scanner auch macht, dann stellt man fest, es ist an manchen Stellen eben hell, an manchen Stellen dunkel oder an manchen Stellen ist der eine Farbwert, an anderen wieder ein anderer Farbwert. Das heißt, da verändert sich über den Raum irgendwas, nämlich die Helligkeit zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach ein Schwarz-Weiß-Bild mal nehmen, der Einfachheit halber, dann ändert sich die Helligkeit über den Raum, über die Position, wo wir auf dem Ding sind. Das heißt, wir haben die Änderung einer physikalischen Größe abhängig von entweder Raum oder Zeit. Und so ein Signal kann man dazu benutzen, dass es eben ja abgespeichert wird oder auch übertragen wird. Das ist das, was wir machen. Das heißt, wir können die Information jetzt über den Raum und die Zeit sozusagen transportieren. Wir können es an einer anderen Stelle zum Beispiel wieder abspielen oder einfach an einer entfernten Stelle gleichzeitig wiedergeben. Wenn man jetzt an die Physik denkt, dann ist es natürlich so, dass der Schalldruck zum Beispiel, wenn wir jetzt bloß an Musik denken, an Audio, dass sich der kontinuierlich verändert. Das ist quasi eine stetige Funktion sozusagen. Sie haben, wenn Sie zwei Teilmessungen sozusagen nehmen von dem Schalldruck, dann können Sie, wenn Sie ein genaues Instrument haben, auch immer noch mal dazwischen messen. Und wenn Sie ein noch genaueres Instrument haben, können Sie noch mal dazwischen messen. Das heißt, Sie haben im Prinzip beliebige Genauigkeit. Das stimmt nur teilweise. Also wenn Sie in der Physik jetzt ganz, ganz, ganz genau reinschauen, dann stellen Sie fest, irgendwo stoßen Sie da mal an einen Punkt, wo es da auch Sprünge gibt, ja, in der Quantenphysik zum Beispiel. Aber so genau ins Detail geht man jetzt dann wieder nicht oder in den ganz feinen Detaillierungsgrad. Wenn wir irgendwelche Messgeräte haben, die Musik aufnehmen, dann sind die halt nicht so genau, dass sie bis in den Bereich der Quantenphysik kommen. Und im Alltag ist es auch so, dass wir eben ja, Signale zunächst mal als analog einfach erfahren, erleben. Analog heißt also wirklich genau das, was da steht, also ein Signal, das eine deterministische Änderung der physikalischen Größe ist, eine stetige Funktion ist und ich kann es im Prinzip beliebig genau beobachten. Das kennen Sie, wahrscheinlich kennen Sie es schon fast wieder nicht mehr, also ich kenne es natürlich noch gut. Die klassische Vinylschallplatte zum Beispiel für Musik, das ist ein typisches analoges Signal, was da rauskommt. Letztlich passiert nichts anderes, als dass irgendwie diese Abtastnadel, die mechanisch eben einer Rille nachfährt, die wird sozusagen verbogen und das wird elektrisches Signal umgesetzt und verstärkt. Und das hören wir als Musik an. Das heißt, es ist im Prinzip wirklich eine physikalische Größenänderung mit kontinuierlichem Verlauf. Ja, und ein Beispiel von der Vinylschallplatte, denkt man natürlich gleich ans Knistern und Knacksen, das da dazu kommt. Das heißt, da sind Störungen ganz normal. Und jetzt weiß irgendwie jeder, wenn man jetzt an die Vinylschallplatte und die CD denkt, dass die CD irgendwie nicht knistert und knackst. Die Frage ist einfach, warum? Wahrscheinlich weiß man auch noch, dass die CD eben digital ist. Aber wie geht das denn eigentlich? Und das ist das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Also vorher sind hier noch ein paar Beispiele aufgeschrieben, die habe ich aber im Wesentlichen eigentlich schon gesagt. Die Helligkeit einer Lichtquelle zum Beispiel, Farbton. Der Luftdruck, wobei für uns natürlich nur der Bereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz relevant ist, diese Schwankungen, da werden wir uns noch ganz genau darüber unterhalten müssen. Also was Hertz überhaupt sind, ja, Hertz bedeutet ja Änderungen pro Sekunde. Und 20 Hertz heißt, dass sich das 20 Mal pro Sekunde ändert, da kann man noch irgendwie die einzelnen Schwingungen fast hören. 20 Kilohertz, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde. Das ist so, dass für uns eben nur noch als sehr hoher Ton wahrzunehmen ist, für die meisten schon gar nicht mehr. Und das ist so der Bereich 20 Hertz bis 20 Kilohertz über den Daumen gepeilt, den Menschen einfach hören können. Also meistens, wenn man in dem Bereich hört, dann ist man schon richtig gut. Meist gerade ältere Menschen liegen ein ganzes Stück enger sozusagen, vor allem nach oben wird das mit dem Alter deutlich weniger. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Signal für uns. Aber es gibt jede Menge andere Dinge auch. Zum Beispiel die Position eines Objekts im Raum ist natürlich auch ein analoges Signal. Oder die Drehzahl oder die Kraft, die auf irgendwas wirkt. Mechanische Kraft, da kommt man also in die Nähe zum Beispiel wieder der Vinylschallplatte, was die Auslenkung dieser Nadel ist, die letztlich ein analoges Signal ist, das dann in eine elektrische Spannungsänderung umgesetzt wird und die dann letztlich wieder über einen Lautsprecher eben in Schalldruck. Das heißt, im Prinzip haben wir immer solche Ketten, wo ein analoges Signal in ein anderes analoges Signal umgewandelt wird und irgendwann am Ende kommt wieder was raus, was der Mensch wahrnehmen kann. Zum Beispiel haben wir Schalldruck, Mikrofon, wandelt das um zum Beispiel in Spannungsschwankungen, die genau analog zu den Schalldruckschwankungen sind, dann wird das verstärkt übertragen über zum Beispiel einen Rundfunksender oder so und kommt am Ende dann wieder in einem Gerät an, das das elektrisch zunächst mal weiterverarbeitet und am Schluss beim Lautsprecher das wieder in Schalldruck umwandelt. Also das ist soweit klar. Die Frage ist, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Analog und dem Digital und warum hat man da so ein Gefühl zumindest, dass die Qualität besser wird? Also was ist denn ein digitales Signal überhaupt? Das bedeutet, dass wir statt wirklich kontinuierlich alle Zwischenwerte sozusagen mit anzugeben, dass wir sogenannte diskrete Werte haben. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich bloß eine Folge von Ziffern, von Zahlen, die da ausgegeben wird. Das heißt auch, dass wir sozusagen einen Zahlbereich haben, in dem wir uns bewegen. Also eigentlich werden für Musik, digitale Musik zum Beispiel, wird eine Folge von 16-Bit-Zahlen im Prinzip bloß übertragen. Das sind einzelne, diskrete Werte und der Wertebereich ist in dem Fall wirklich endlich, der ist begrenzt. 16-Bit kann man ausrechnen, wie viel das maximal sein kann, was die größte mögliche Zahl ist, die man da ausdrücken kann. Und damit ist die Genauigkeit der Wertangabe einfach begrenzt. Ganz klar, das nennt man die maximale Auflösung, die man hat. Ja, und jetzt machen wir ein Beispiel. Stellen wir uns also mal einfach ein Musiksignal vor und wenn Sie jetzt ein analoges Musiksignal haben, dann wäre das so eine Kurve. Wenn Sie aber ein digitales Musiksignal haben, dann haben Sie hier eine Zeitachse und Sie haben ein bestimmtes Raster über die Zeit, in dem sozusagen Werte genommen werden, beziehungsweise auch abgespielt werden. Jede dieser Zahlen bedeutet sozusagen einen Wert in einem festen Rhythmus in der Zeit, in dem der Messwert sozusagen genommen wurde. Man spricht da von der Auflösung manchmal auch oder von der Abtastperiode, das ist vielleicht das Bessere, das ist sozusagen ja, der Abstand zwischen unseren Messwerten, die wir da abspeichern. Und das digitale Signal ist eigentlich das, was hier steht. Einfach die Folge von Zahlen. 2, 3, 4, 2, 0, minus 4, minus 2, 1, 2, 3, 4 zum Beispiel. Und das bedeutet irgendwie, es gibt eine Achse entlang, der die letztlich zum Beispiel der Schalldruck gemeint ist. Ja? Das wäre die Zeit zum Beispiel, das wäre der Schalldruck. Und hier ist er auf der Höhe 2, hier ist auf der Höhe 3, hier ist auf der Höhe 4, hier wieder auf der Höhe 2 und so weiter. Das heißt, man sieht schon so ein bisschen, dass da eine Kurve dahinter steckt eigentlich, dass da so ein Signalverlauf da ist, der ungefähr so geht. Aber genau genommen ist es nicht, wie vorher bei dem analogen Signal, eine kontinuierliche, stetige Funktion, die da ist, sondern wir haben bloß diese Punkte und müssen sozusagen raten, was zwischen den Punkten passiert. Das ist im ersten Moment eigentlich ziemlich ernüchternd und man fragt sich, ja, wie kann denn ein digitales Signal besser sein als ein analoges Signal? Also ehrlich gesagt, so ein Signal im Vergleich zu dem, was wir uns vorher überlegt haben, muss eigentlich schlechter sein. Wir verlieren ja jede Menge Informationen. Wir wissen nur zu bestimmten Zeitpunkten, kriegen wir eine Information, jetzt ist der Schalldruck so und so. Und dann müssen wir irgendwie raten bis zum nächsten Mal. Und was da dazwischen passiert, ob es da dazwischen irgendwie kleine Schwankungen gibt oder so, das ist einfach nicht da. Wir können natürlich sozusagen eine glatte Kurve da durchlegen, da gibt es mathematische Verfahren. Aber ob die wirklich das geben, was das Originalsignal war, das ist nun eine echte Frage. Also müssen wir uns anschauen, was eigentlich passiert, wenn wir so ein digitales Signal erzeugen. Das ist jetzt sozusagen der andere Schritt, dass wir zuerst mal ein analoges Signal haben und daraus ein digitales Signal berechnen. Wir haben jetzt verstanden, was ein analoges Signal ist und was ein digitales ist, und letztlich ist die Eingabe ja immer analog. Da spielt irgendwie, also nicht immer, aber in allermeisten Fällen, spielt hier irgendwie ein Musikinstrument, das ist das Mikrofon davor, und da kommt zunächst mal ein analoges Signal, zunächst mal auch meistens ein elektrisches Signal an. Es gibt auch andere Fälle, darum habe ich mich gleich korrigiert, wenn jemand auf einem elektronischen Keyboard spielt zum Beispiel, dann kann man die Information gleich digital abtasten. Aber sagen wir, im Normalfall ist es zunächst mal ein analoges Signal, und das ist das, was für uns interessant ist. Wer zum Beispiel sowas, also eine Kurve, Schalldruck über die Zeit. Analog, beliebig genau sozusagen. Was macht man jetzt, wenn man ein digitales Signal draus machen will? Ja, haben wir gerade gesehen, wir brauchen so ein Raster. Das heißt, wir legen über die Zeitachse, in dem Fall sage ich jetzt einfach Zeitachse, Sie können das Ganze später noch übertragen und sagen, bei Bildern ist es halt die Raumachse sozusagen, zum Beispiel die X-Achse einer Zeile eines Bildes, wie es der Scanner einliest, und die Signalschwankung ist die Helligkeitsänderung, macht also keinen großen Unterschied. Aber damit es jetzt einfach vorzustellen ist, bleiben wir zunächst mal bei der Zeit und beim Schalldruck, der sich, also ein akustisches Signal, der sozusagen über die Zeit läuft. Und da kann man sich vorstellen, es wird in regelmäßigen Abständen hier gemessen. Ein Raster einfach drüber gelegt. Das nennt man Diskretisierung, man hat so einen Abstand zwischen den Messungen. Und das ist natürlich eine Größe, die man auch festlegen kann. Die hängt ein bisschen von der Technik ab, die wir zur Verfügung haben. Das war früher ein großes Problem, dass man hier sozusagen genau genug und häufig genug messen kann. Inzwischen ist es überhaupt kein Problem mehr mit der Computertechnik, die wir zur Verfügung haben. Also der Rechner zum Beispiel macht das nebenher, während er die Präsentation macht, fortlaufend, dass er das Signal, das hier über das drahtlose Mikrofon reinkommt, eben digitalisiert, dass dort fortlaufend Messungen gemacht werden und aufgezeichnet, die dann letztlich am Ende in den Podcast irgendwie rauskommen. Also abgesehen davon, dass es technisch irgendwie natürlich mit Grenzen sehen muss, müssen wir den Abstand natürlich auch mal festlegen. Heutzutage ist es wirklich so, dass die Untergrenze ganz schön weit weg ist. Das heißt, wir müssen sagen, was die Grenze, was der Abstand ist. Und wenn wir mal den Abstand festgelegt haben, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Dann müssen wir zu jedem dieser Zeitpunkte sozusagen einen Messwert festlegen. Das heißt, wir haben so ein Raster quasi. Das sind unsere Messpunkte, Zeitpunkte. Und wenn man sich das sozusagen parallel zur Y-Achse vorstellt, dann schneiden die diese Vertikalen natürlich immer unser Signal. Und wir wollen jetzt an diesen Schnittpunkten jeweils einen Messwert sozusagen ausgeben. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Bis jetzt haben wir diskretisiert. Wir haben die Zeitachse sozusagen in kleine Abschnitte eingeteilt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch in der vertikalen Richtung in Abschnitte einteilen, weil wir gesagt haben, es sind Binärzahlen letztlich, die wir ausgeben, zum Beispiel 16-Bit-Worte, und da haben wir eben nur einen endlichen Vorrat an Werten, die wir da angeben können. Also ist es de facto natürlich auch viel, viel feiner, als man es jetzt hier darstellen kann, aber es ist auch wieder so ein Raster, das man angibt. Da steht eben die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 65.000 noch was, was eben unsere Zahlen wären, die wir da zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben ein ganzzahliges Werteraster und jetzt müssen wir eben unsere Messwerte hier sozusagen auf dieses Gitter legen irgendwie. Jetzt haben wir also dort die Diskretisierung in der horizontalen Richtung und die Quantisierung in der vertikalen Richtung. Und Sie sehen, da läuft jetzt sozusagen der Sampling-Prozess schon als Animation los. An jedem Schnittpunkt hier müssen wir sozusagen zu jedem Zeitpunkt, wo wir samplen, müssen wir den nächstgelegenen Schnittpunkt sozusagen in unserem Gitter hier finden. Das ist nicht immer genau die Stelle, sondern es ist so eine gewisse Rundung dabei. Und Sie sehen, wir finden quasi für jeden Messpunkt eben irgendwas, was dem Signal am nächsten kommt, wir haben also diese Messwerte. Sie sehen auch, dass wir an manchen Stellen dabei was verlieren. Also das hier wäre ein typisches Beispiel. Das Signal schießt hier ein kleines Stückchen über den Wert raus, den wir nachher messen. Das heißt, unsere zwei aufeinanderfolgenden Messwerte, und der hier, die haben die Spitze dazwischen irgendwie nicht mitbekommen. Aber wir haben zunächst mal den groben Verlauf unserer Kurve da. Das ist das, was bei der Digitalisierung zunächst mal passiert. Das ist eine Diskretisierung entlang der zum Beispiel Zeitachse, eine Quantisierung, was eben unsere Auflösung der Messwerte betrifft. Und was man gleich schon sieht, es ist natürlich nicht wirklich zuverlässig, weil wir Digitalisierungsfehler machen können an der Stelle. Und eine Frage ist natürlich, ja, wie kann man diese Digitalisierungsfehler in Grenzen halten oder vielleicht ganz vermeiden? Bevor wir uns das anschauen, vielleicht nochmal zur Erinnerung, ich habe jetzt immer über die X-Achse als Zeit geredet, die Y-Achse als Schalldruck. Das ist bei Audio so, da sagt man eben, diese Diskretisierung, da gibt es eine Abtastrate, wie oft wird abgetastet, wie oft pro Sekunde ausgedrückt in Hertz, die sogenannte Sampling Rate. Und bei der Genauigkeit der Quantisierung, also wie viele Bits wir auf einen einzelnen Messwert spendieren, das ist die Auflösung oder Resolution. Beim Bild ist es schon ein bisschen komplizierter. Denken Sie mal an einen Scanner, der ein Standbild abtastet. Ja, da legen Sie das Bild drauf und dann fährt er meistens so einen Wagen drüber. Das heißt, Sie haben einerseits in der Richtung, wo der Wagen fährt, eine Dimension. Andererseits ist es natürlich auch eine ganze Zeile, die da drüber fährt, in der, kommt dann auf die Bauweise vom Scanner an, entweder auch irgendein Abtaststrahl hin und her fährt oder vielleicht auch mit Zellen in der ganzen Breite gelesen wird. Auf jeden Fall, Sie haben zwei Achsen. Sie haben den A4-Blatt sozusagen, die lange und die kurze Seite. Und wenn man sich das genau überlegt, dann ist das, was vorher die X-Achse war, ist in dem Fall schon zweidimensional, die X- und die Y-Achse. Und für jeden Punkt in diesem Raum haben Sie dann sozusagen einen Messwert. Zum Beispiel beim Graustufenbild eben, wie hell es an der Stelle ist. Also von der Terminologie her gibt es auch sowas wie eine Abtastrate. Das ist aber die Dichte der Bildelemente quasi, die wir unterscheiden können. Da sagt man jetzt dummerweise auch Auflösung sehr häufig dazu. Ne? Das kennen Sie ja von Digitalbildern oder so, dass man sagt Auflösung. Das ist jetzt von der Terminologie nicht ganz so einfach, weil Auflösung hier sozusagen für die Quantisierung benutzt wird und hier ist eigentlich für die Diskretisierung. Das kann ich jetzt auch nicht ändern, aber es ist einfach so. Da muss man, also wenn jemand Auflösung sagt, immer genau nachschauen, was er meint, Diskretisierung oder Quantisierung. Die Diskretisierung bei Bildern kann man messen, indem man sagt, wir nehmen ein Stückchen unseres Bilds in einer Achse, sagen wir in der X-Achse, und schauen, wie genau man die Details erfassen kann, also wie viele Punkte der sozusagen noch unterscheiden kann. Und das kennen Sie, wenn Sie einen Scanner kaufen, dann steht da irgendwas drauf, dass der 300 Dots per Inch oder 1200 Dots per Inch oder so scannen kann, das heißt diesen Detailgrad noch erkennen kann. Das ist die Diskretisierung, die räumliche Auflösung, die Abtastrate quasi im Raum, die der Scanner hat. Und dann gibt es natürlich auch die Quantisierung. Da sagt man dann entweder Farbtiefe oder Grauwerttiefe oder auch dann wieder Auflösung, Farbauflösung. Steht auch meistens auf gleich groß auf der Packung vom Scanner drauf, dass der eben zum Beispiel 16-Bit oder 32-Bit pro Messpunkt tatsächlich unterscheiden kann. Also das ist eine Sache, die Sie bei Audio und bei Bildern in völlig gleicher Art haben. Bei Bildern ist eigentlich nur die Geschichte, dass sie zwei Dimensionen haben, in denen sich das bewegt. Ja, das ist, lasse ich jetzt vielleicht mal, mache ich jetzt ganz kurz. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen komplizierter, wenn Sie jetzt Kombinationen haben, ne? Also wenn Sie jetzt räumliche und zeitliche Dimensionen kombinieren. Bei Video zum Beispiel haben Sie die zwei Raumdimensionen vom Bild, nach rechts und nach oben sozusagen, und noch die Zeitdimension dazu. Oder Sie können auch sowas haben wie einen Raumklang, der wirklich auch oben und unten beherrscht, was Lautsprecher zum Beispiel in den Ecken haben. Dann hätten Sie eine Stelle im Raum, also drei räumliche Dimensionen, und es verändert sich über die Zeit. Dann hätten Sie zum Beispiel vier Dimensionen. Also das ist durchaus kein großes Thema. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und natürlich, wenn man dann so komplizierte Dinge hat, die man bearbeiten muss, wie einen vierdimensionalen Signalverlauf in dem Fall, dann wird man, damit man es schön darstellen kann, auch Dinge sozusagen vereinfachen. Und wenn Sie sich genau überlegen, was das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Darstellung haben, das geht in der Textverarbeitung genauso, in der Sie scrollen, blättern mit so einem Rollbalken, dann ist es eigentlich ein ganz großes Ding, indem Sie dadurch, dass Sie eben an eine andere Stelle sozusagen sich bewegen, dann nachher ein anderes Teil davon sehen. Also im Prinzip haben Sie den Raum sozusagen umgewandelt in zeitliche Ansichten davon. Vorher schaue ich mir den einen Teil an, nachher den anderen Teil. Das heißt, ich habe in dem Fall eine Raumdimension und eine Zeitdimension umgewandelt. Oder wenn Sie an Notenschrift denken, das ist eigentlich eine Sache, die über die Zeit passiert, aber die man trotzdem statisch hinschreiben kann. Da wird im Prinzip eine Zeitdimension räumlich dargestellt. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele dafür. Also im Prinzip, der Mathematiker tut sich leicht, bei denen sind das einfach irgendwelche Achsen, denen entlang sich irgendwas verändert. Und wenn wir es dann interpretieren, dann gibt es durchaus verschiedene Varianten. Für uns ist jetzt immer noch die Frage, ganz offensichtlich, wenn man jetzt die Digitalisierung anschaut, das hat ja eigentlich einen ziemlich verheerenden Eindruck gemacht, oder? Das war ein schönes Signal, alles so eine glatte Kurve, und jetzt haben wir mittendrin irgendwelche Messwerte genommen und behaupten, das wäre jetzt ein besseres Signal. Aber warum ist, sagt man eigentlich, dass digitale Qualität sozusagen besser ist? Also eine Sache ist, da gehe ich gleich noch genauer drauf ein, wenn man gut genug misst sozusagen, häufig genug misst, dann ist dieser Verlust nicht mehr da. Das ist die eine Sache, das werden wir uns gleich anschauen. Und das zweite ist, im Vergleich zu analog gibt es einen riesen Unterschied dadurch, dass wir diese Messwerte nehmen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein analoges Nutzsignal, ja, irgendeine Spannungsschwankung über die Zeit. Das Grüne ist also zum Beispiel Ihre Musik. Dann haben Sie, denken Sie an eine Vinylschallplatte, irgendwas, was sich auch über die Zeit verändert, was viel leiser ist als Ihr Nutzsignal, was einfach Störsignal ist. Ja, bei Rauschen, das rein durch das Abtasten zum Beispiel bei der Vinylschallplatte kommt. Jetzt wird natürlich übertragen bei dem analogen Signal die Summe aus beiden. Das heißt, Sie haben dann das Blaue hier, das ist Ihr Nutzsignal zusammen mit dem Rauschen. Und wenn Sie das verstärken und wiedergeben, dann haben Sie einfach ein Signal, Sie haben das blaue Signal, und Sie haben keine Chance, das auseinanderzurechnen oder irgendwie zu separieren, zu sagen, was war der rote Anteil und was war der grüne Anteil, was war der Rauschanteil und was ist das Nutzsignal. Das heißt, das Rauschen ist untrennbar verbunden einfach mit dem Nutzsignal. Es ist verfälscht. Das können Sie nicht ändern bei analogen Signalen, also gut in gewissen Grenzen mit Rauschunterdrückungsverfahren, aber das ist jetzt nicht das Thema und es geht auch bloß, wie gesagt, in Grenzen. Wenn Sie jetzt ein digitales Signal anschauen, dann haben Sie ja da bloß Zahlen, letztlich Binärzahlen. Das heißt, genau genommen haben Sie auch Spannungsschwankungen irgendwo und jetzt mal leicht vereinfacht dargestellt, haben Sie vielleicht einen Spannungspegel, wo Sie sagen, das ist eine logische 1 und einen Spannungspegel, da ist die logische 0. Ob das jetzt 0 Volt oder 5 Volt oder was auch immer sind, das spielt jetzt gar keine Rolle. Es sind zwei ganz verschiedene Pegel, die auch ein ganzes Stück auseinander liegen, die deutlich voneinander zu trennen sind. Jetzt haben Sie ein Rauschen noch dazu, wie vorher das gleiche Rauschen. Und jetzt wird es natürlich genauso überlagert von dem Rauschen bei der Übertragung. Und was dann passiert, ist, dass Sie auch so ein blaues Signal kriegen, was sozusagen diese Verfälschung mit sich trägt. Und das ist natürlich auch nicht mehr so schön wie Ihr original digitales Signal. Aber wenn Sie das anschauen, dann ist dort kein großes Problem zu trennen zwischen dem Nutzsignal und dem Rauschsignal. Wenn Sie wissen, in dem Bereich dort oben liegt unser 1er Pegel und in dem Bereich dort unten, also diesen beiden grauen Bereichen, dort liegt unser 0er Pegel, dann sehen Sie ganz genau, dass hier eben der Sprung von 1 auf 0 passiert und hier der Sprung von 0 auf 1 und hier wieder von 1 auf 0. Das heißt, Sie können immer noch trotz der Verfälschung ganz genau erkennen, ja, hier ist eine 1, hier ist eine 0. Und wenn Sie das auslesen, Sie interessieren sich ja nur dafür, wo ist eine 1, wo ist eine 0, dann ist der Einfluss von dem Rauschen komplett verschwunden. Das ist so der eine wirklich starke Effekt, wo Sie Störsignale quasi komplett ausblenden können durch eine digitale Messung. Das heißt, durch eine digitale Übertragung. Das ist ein Effekt, warum Sie zum Beispiel mit der CD eben kein Hintergrundrauschen haben oder nur eins, das also so gering ist, dass man es fast nicht mehr wahrnehmen kann. Also was heißt das, wenn wir ein digitales Signal haben, ist der Vorteil zunächst mal, dass diese Störungen, wenn man es richtig kodiert, irgendwie vermeidbar sind, dass man die ausblenden kann, wenn man die bis zu einem gewissen Schwellwert Fehler einfach ignorieren kann. Man weiß, in einem bestimmten Toleranzbereich ist das eine 1, in einem bestimmten Toleranzbereich ist es eine 0. Wenn der Fehler schlimm genug wird, kann es natürlich immer noch Probleme geben. Dass man eben, wenn man jetzt an das Beispiel vorher denkt, wenn das Rauschen eben zu stark wird, ja, dass also die Abweichung von hier so weit geht, dass sie bis in den oberen grauen Balken reinkommen, dann haben sie natürlich da auch sozusagen die Störung so stark, dass sie einen Fehler im digitalen Signal haben. Das können sie aber beim digitalen Signal noch weiter sozusagen absichern, indem wir an die Dinge denken, die wir in den letzten Vorlesungen hatten. Redundanz haben wir da ja angeschaut, und ich kann bei Binärzahlen zum Beispiel sowas wie eine Quersumme mitliefern, mit der das dekodierende System erkennen kann, ob da ein Fehler passiert ist und gegebenenfalls wird zum Beispiel neu übertragen. Oder ich kann die Redundanz sogar so anlegen, dass man den Fehler korrigieren kann, indem man ein paar Bit mehr überträgt. Diese fehlerkorrigierenden Codes werden zum Beispiel auf der Audio-CD benutzt. Deswegen können Sie da einen Kratzer hinten drauf machen und es wird trotzdem das Signal fehlerfrei wieder abgelesen, weil eben diese Fehlerstellen sozusagen durch Zusatzinformationen zu reparieren sind. Also ist es schon ein Riesenvorteil an der Stelle. Ein ganz großer Vorteil ist, Sie können kopieren, ohne Verluste zu erzeugen. Beim analogen Signal, dadurch, dass das Rauschen immer draufkommt, das haben Sie bestimmt schon öfters erlebt, die Kopie von der Kopie von der Kopie von einer analogen Videokassette zum Beispiel, die ist irgendwann mal fast nicht mehr anzuschauen, weil sich das Rauschen einfach dann irgendwann so stark bemerkbar macht, dass man das Originalsignal fast nicht mehr hat. Das passiert beim digitalen Signal nicht, sehr zum Leidwesen der Musikindustrie, das kennen Sie alles. Ja, und natürlich, es gibt Signale, die gleich von vornherein sozusagen digital auf die Welt kommen. Ne? Computergrafik, so Animationsfilme, wenn Sie an die denken, so Pixar-Filme oder so, die werden gar nicht irgendwie von der Kamera aufgenommen, sondern die entstehen von vornherein digital und haben da natürlich ja sozusagen digitale Codierung als das natürliche Pendant dafür. Ein Problem ist immer noch der Informationsverlust, den müssen wir uns anschauen. Da behaupte ich eben, den kriegen wir im Griff. Also wir müssen nicht durch Digitalisierung Informationen verlieren. Der Speicheraufwand ist ein ganz echtes großes Problem, beziehungsweise die Kanalkapazität. Das hat auch sehr lang gedauert, bis man sozusagen die Digitaltechnik so durch den technischen Fortschritt eben so weit hatte, dass sie bei Alltagsgeräten wirklich einsetzbar ist. Also dass heutzutage eben irgendwelche kleinen erschwinglichen Laptops in der Lage sind, problemlos digitale Musik zu verarbeiten oder digitales Video sogar. Das ist noch gar nicht so lang. Früher war es, also früher heißt jetzt irgendwie vor 10 Jahren oder so, war das eine Geschichte, wo man hochspezialisierte Systeme braucht, die sowas überhaupt können. Zum Beispiel speziell für damalige Verhältnisse schnelle Festplatten, ganz große Festplatten und ähnliches. Da haben wir inzwischen eben eine sehr angenehme Situation erreicht. Jetzt haben wir also sozusagen digitale Medien, wo wir nun Digitalisierung von Repräsentationen betreiben, verschiedene technische Medien, Audio, Video, was wir alles haben, Bilder, digital darstellen, dann vielleicht abspeichern oder über Netz übertragen und dann natürlich das machen, was wir bei Medien immer machen. Wir wollen Kommunikationsprozesse unterstützen. Das heißt, das wäre jetzt so ansatzweise eine Definition für die Überschrift der Vorlesung, ne, digitale Medien. Wir wollen technische Medien digitalisieren, so dass sie eben auf den Rechnern und Netzen übertragen werden können und letztlich aber mit dem Ziel, dass wir uns am Ende der Kette immer wieder an den Menschen richten. Das heißt, die gesamte Übertragung, die wir machen, die gesamte Codierung, alle diese Zwischenschritte müssen so angelegt sein, dass am Ende beim menschlichen Empfänger das angemessene Resultat rauskommt. Das wird man an vielen Stellen jetzt auch in der Vorlesung merken, dass wir nicht wirklich sozusagen das perfekte Signal kodieren und dekodieren, sondern dass wir ein Signal so kodieren und dekodieren, dass beim Menschen in der Wahrnehmung das ankommt, was ununterscheidbar ist zu dem, was das Original war. Da ist ein großer Unterschied und das spart uns an ganz vielen Stellen. Wir werden uns im Detail damit befassen, aber bei MP3 zum Beispiel ist es wirklich so, dass man einen großen Teil der Informationsreduktion, den man da erzeugt, einfach dadurch erreicht, dass wir wissen, was das menschliche Gehör ja sozusagen an Schwächen hat, wo das menschliche Gehör Dinge nicht wahrnehmen kann. Und was es nicht wahrnehmen kann, das filtern wir vorher aus dem Signal raus und damit wird es viel kleiner. Genau genommen, physikalisch gesehen, kommt ein vollkommen falsches Signal an. Also was beim MP3-Player am Schluss abgespielt wird, ist nicht die Musik, die vorne reinkam aus der Konzertbühne oder so, wenn es eine Live-Aufnahme ist. Aber die Menschen machen keinen großen Unterschied, zumindest die meisten. Es gibt Menschen, die den Unterschied so ein bisschen hören mit sehr gutem Gehör, aber letztlich ist das ganze Verfahren auf den Menschen ausgerichtet. Es ist nicht sozusagen reine Physik, sondern immer eine Geschichte, die sich an den Menschen wendet. Ja, aber die Beispiele werden wir jetzt vielleicht gar nicht so ausführlich reden müssen. Die kennen Sie eigentlich alle, CD-ROMs, DVDs, Medien im Web, Multimedia-Messaging. Das sind alles Dinge, mit denen Sie täglich umgehen, die alltags sind. Aber alles das sind natürlich digitale Medien. Alle, die arbeiten mit digitaler Repräsentation. Also auch das DVD, was man häufigst eigentlich jetzt als Video-DVD kennt, was ein Medium ist, das für alle möglichen Medien gedacht ist, technischen Medien gedacht ist, das ist alles letztlich bloß eine Folge von Zahlen, was da drauf steht. Genauso beim www oder wenn Sie jetzt mit dem Handy auch telefonieren oder Nachrichten empfangen, Bilder empfangen, alles das sind digitale Signale. Es gibt andere Sachen, die noch nicht so wirklich verbreitet sind. Das E-Book, zurzeit probiert Sony, glaube ich, gerade wieder diesen E-Book-Reader unter die Leute zu bringen, wo sie elektronische Bücher sozusagen lesen können auf einem wirklich papierähnlichen Lesegerät, schwarz auf weiß, in guter Auflösung. Auch das ist sozusagen so ein elektronisches Buch, ist natürlich ein digitales Medium. Was klar ist, wenn Sie jetzt eine Zeitung kaufen, da draußen am nächsten Zeitungskiosk, dann ist es natürlich nicht wirklich ein digitales Medium. Es ist eigentlich ein analoges Medium. Sie haben ja bloß Druckerschwärze auf dem Papier. Aber wenn Sie sozusagen einen Schritt zurückgehen, schon in die Druckerei und in die Produktion des Mediums, dann stellen Sie schon fest, dass die gesamte Kette dahinter heutzutage eigentlich digital ist, dass das auch da nur digitale Kodierungen und Übertragungen sind. Und in dem Moment, wo Sie die Zeitung, gibt es ja bei manchen Süddeutsche zum Beispiel als sogenanntes E-Paper abonnieren, das als PDF bloß noch lesen, dann ist die letzte Stufe eben auch noch digital geworden. Und dann ist die klassische Zeitung, auch die normale Tagesausgabe der Süddeutschen, plötzlich ein digitales Medium. Das kann man gar nicht mehr anders bezeichnen. Oder beim Telefon ist auch so, das klassische Telefon, die Telefonleute sagen da plain old telephone system, das war analog, hat dann wirklich über die Leitungen Spannungsschwankungen sozusagen übertragen. Heutzutage finden Sie kein analoges Telefon mehr. Es gibt zwar sogenannte analoge Anschlüsse, aber die werden spätestens in der Vermittlungsstelle der Telekom werden die an digitale Baugruppen angeschlossen und das wird eigentlich nur sozusagen mit dem Analog-Digital-Wandler die Unterstützung für das analoge Endgerät gemacht. Das heißt, es ist ähnlich wie bei der Zeitung. Ganz kurz hinter der Auslieferungsstelle ist es schon digital und letztlich haben wir die gesamte Kette dahinter digital. Rundfunk ist auch so eine Geschichte. Komischerweise ist beim Rundfunk ja auch die Ausstrahlung noch analog. Die Politik arbeitet da zwar fürchterlich dran, das digitale Broadcasting fürs Radio einzuführen, DAB zum Beispiel. Aber wenn Sie ins Funkstudio reinschauen, dann ist das Allermeiste, was die dort machen, hören Sie mal irgendeinem Unterhaltungssender zu, die sagen immer, und unser Computer spinnt, weil wir den Clip nicht spielen können. Das ist also alles digital, woraus das Zeug ausgespielt wird. Also wir haben eigentlich schon noch nicht digitale Medien, aber wenn man genau hinschaut, sind die alle so an der Kippe, komplett zu digitalen Medien zu werden. Also wir sind ganz nah dran, dass fast alles, was wir um uns herum als Medien wahrnehmen, bis in die allerletzte Hülle an uns, direkt an unsere Sinnesorgane ran digitalisiert wird. Das allerletzte Stück, unsere Ohren, die das wahrnehmen, dafür muss es sowieso immer analog werden. Wir nehmen halt nur analoge Schalldruckschwankungen wahr. Und man kann es auch so darstellen, die Grenze sozusagen, wo es digitalisiert ist, die rückt immer näher an uns ran, auch bei den klassischen Medien. Ja, das war jetzt ein Ausflug, auch ein bisschen zur Erholung. Bevor wir diesen Digitalisierungsfehler uns jetzt nochmal wirklich genau vornehmen. Was ist denn da eigentlich zu machen, dass wir Digitalisierungsfehler vermeiden können? Also nehmen wir nochmal unser Beispiel von vorher. Es wäre ja alles schön und gut gewesen, wenn wir diese Fehler nicht hätten. Sie erinnern sich, da wird gemessen. Und Sie sehen diese Spitze, die wir nicht erkennen. Das ist eigentlich ein Problem nur, dass wir hier ein zu grobes Raster haben. Wenn man sich vorstellt, das Raster wäre ganz fein, dann wird es natürlich diese Spitze auch erkennen. Gar kein Problem. Also eigentlich ist nur die Frage, Wie fein müssen wir unser Raster machen, dass diese Digitalisierungsfehler so klein werden, dass wir sie nicht mehr wirklich berücksichtigen müssen? Das kann man jetzt ein bisschen anders noch anschauen. Also hier ist unser Signal, das wir nur als Digitalsignal zunächst mal haben. Und jetzt habe ich eine Kurve durchgelegt, was man also bei der Rekonstruktion eines analogen Signals aus dem Digitalen, das ist eine Digital-Analog-Wandlung, was man da kriegen würde. Und grün lege ich jetzt nochmal das Originalsignal drauf und jetzt sehen Sie wirklich verschiedene Stellen, hier zum Beispiel, hier, hier, hier und hier, wo es echte Abweichungen gibt. Es gibt auch Bereiche, in denen das wunderbar funktioniert. Also hier ist der Unterschied minimal, dort hinten bei der letzten Zacke eigentlich auch fast nicht erkennbar. Also was man schon merkt, ist an den Stellen, wo das Signal sozusagen heftig zuckt, so, wo es so ganz schnelle Schwankungen gibt. Ja, das, man kann sich das als Zeitachse, wie gesagt, vorstellen. Das heißt, hier geht es ganz in kurzer Zeit runter und wieder rauf. An den Stellen hat unsere relativ langsame Messung ein Problem, das mitzubekommen. Das ist eigentlich die Situation, in der der Digitalisierungsfehler auftritt. Und wir haben noch einen zweiten Fehler an manchen Stellen, das sieht man hier, dass wir sozusagen gerundet haben, ne? Dass wir eben in unser Raster reingehen mussten. Das heißt, in diesen, man sagt auch niederfrequenten Anteilen, die nicht so stark schwingen, dort ist es eigentlich nur das Problem der Rundung. Und dann gibt es noch das zweite Problem an den Stellen, wo es eben zu schnell sozusagen schwingt. Also zwei Fehlerursachen. Das eine ist hier die Quantisierung, unsere Rundung hat also eine Rundung ausgelöst und die ist nicht genau genug. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Da gibt es auch einen linearen Zusammenhang sozusagen zwischen dem Fehler und der Ursache. Ich brauche bloß eben mehr Bit spendieren für die Quantisierung und dann kriege ich den Fehler auf ein Maß reduziert, das dann irgendwann mal in einem Bereich ist, wo man es nicht mehr wahrnehmen kann. Also wenn wir jetzt für Audio die 16 Bit nehmen, dann ist es so, 16 Bit benutzt die Audio-CD zum Beispiel, ist es so, dass für Menschen die Verfälschung, die dadurch passiert, eigentlich kaum mehr zu erkennen ist. Schlimmer ist es in der anderen Richtung, der Diskretisierung, wo wir hier solche ganz groben Fehler machen, weil das eben eine schnelle Schwingung ist, die wir sozusagen mit unserem vergleichsweise langsamen Abtasten nicht erreichen können. Da rechnen wir was gar nicht wirklich das Originalsignal ist, wie man das hier sieht. Das sind wirklich gravierende Fehler und die müssen wir uns natürlich noch mal genauer anschauen. Da kann man vielleicht mal in eine ganz andere Stelle reinschauen. Digitalisierung ist das zwar nicht unbedingt, aber es hat auch was mit Diskretisierung zu tun. Denken Sie an Kino- oder Fernsehfilme und klassisch wäre zum Beispiel vorstellbar so ein Western mit so einer großen Lok, ja, die dann langsam anfährt oder auch bremst, oder man sieht es genauso auch bei Autos, die ganz deutlich wahrnehmbare Speichen haben. Das haben Sie bestimmt schon oft gesehen und man denkt auch nicht wirklich drüber nach, dass es zeitweise so ausschaut, als würde das, obwohl das Fahrzeug sich noch bewegt, als würden die Speichen stillstehen oder sich womöglich sogar rückwärts drehen. So ein bisschen verschwommen manchmal, aber sie drehen sich rückwärts. Das ist eigentlich komisch, wenn man ehrlich ist. Warum passiert denn sowas? Und das hat auch was mit Diskretisierung zu tun. Also denken Sie jetzt an diese Western-Lok. Die hat also große Speichen und dreht sich, und nachdem man die Speichen nicht so gut unterscheiden kann voneinander, habe ich jetzt mal an eine von diesen schematisierten Speichen hier einen dicken Punkt dran gemacht. Und dann passiert über die Zeit natürlich sowas, dass sich das so langsam durchdreht hier. Und immer zu einem neuen Zeitpunkt ist das eben ein Stückchen weiter gedreht, das Rad. Jetzt kommt jemand mit einer Filmkamera und macht eine Aufnahme. In dem Moment. Und so eine Filmkamera, die ist auch so eine Art Diskretisierung. Das dauert eine Zeit, bis die wieder bereit ist, das nächste Bild zu machen. Und wenn die das nächste Bild jetzt an der Stelle macht und das alles dazwischen nicht mitgekriegt hat, dann hat sich das Rad in Wirklichkeit einmal komplett rumgedreht und ist gerade dabei, wieder dorthin zu kommen, wo es vorher war, steht aber ein kleines Stückchen dahinter. Und damit ist bei der nächsten Aufnahme das Rad sozusagen leicht nach hinten verschoben. Und ja, Sie können sich vorstellen, wenn man das fortsetzt, dann ist bei einem bestimmten Verhältnis von Aufnahmefrequenz zu der Drehfrequenz von dem Rad, es ist so, dass es so ausschaut, als würde sich das rückwärts drehen. Und man merkt es ja auch, wenn das Ding anfährt oder bremst, dass es irgendwie eine Zeit gibt, in der es fast steht, eine Zeit gibt, in der es rückwärts läuft und dann auch eine Zeit gibt, in der es wirklich richtig vorwärts läuft. Und es hängt ausschließlich davon ab, wie das Verhältnis dieser beiden Frequenzen ist, die Frequenz, in der sich das Rad dreht und die Frequenz, in der die Kamera das aufnimmt. Ja, und das, wenn man eine andere Frequenz hier hat, zum Beispiel für die Aufnahmen, dann könnte es auch sein, dass das Rad stillsteht, braucht bloß ein bisschen später aufnehmen. Also das ist so eine Sache, die wir alltäglich eigentlich erleben. Das wäre noch ein Beispiel, wo es sozusagen fast an der Stelle zu stehen scheint oder bloß gespiegelt wird. Wenn wir das Ganze jetzt auf unsere Signale übertragen, dann haben wir so einen vergleichbaren Effekt irgendwie. Wir nehmen was Falsches wahr, wenn wir zu langsam abtasten gegenüber der Originalfrequenz. Darauf läuft es raus. Also stellen wir uns jetzt mal einfach eine Sinusfunktion vor. Sie wissen, dass die Signale, die wir wirklich anschauen, viel komplexer sind. Ich habe deswegen vorher auch so eine unregelmäßige Kurve als Beispiel genommen. Aber ganz einfach ist es, wenn wir jetzt eine Sinusfunktion haben, als Ton ist das dann einfach ein Piepsen, ja, ganz klar, einer bestimmten Frequenz. Jetzt haben wir eine Abtastrate und wir haben ja gesagt, zu bestimmten Zeitpunkten messen wir hier. Die Abtastrate ist also die bestimmt letztlich durch die Periode, das ist also 1 durch die Frequenz mathematisch gesehen, in den Abstand quasi, in dem wir unsere Messungen machen. Und wie vorher, diese roten Stellen hier sind die Abtaststellen, dazwischen ist unsere Periode und wir sehen, dass die Periode unseres Abtastsignals länger ist als die Periode des Signals selber, ist das unsere Sinusfrequenz, die wir da haben. Und das bedeutet, dass unsere Abtastfrequenz eben niedriger ist als die Signalfrequenz und das bedeutet jetzt einfach als Signal gesehen, dass wir hier eine Abtastung haben, da kriegen wir diesen Wert. Hier haben wir wieder eine Abtastung, kriegen diesen negativen Wert. Und das ist es, was unsere Digitalisierung liefert. Jetzt ist die Frage, was das für ein Signal, das da rauskommt. Wenn man das jetzt versucht zu rekonstruieren, dann wird man, wenn man zum Beispiel weiß, dass das überhaupt eine Sinusfunktion ist, dann wird man versuchen, das zu rekonstruieren. Man wird diese Sinusfunktion durchlegen, die hier in blau gezeigt ist. Und Sie sehen, das ist auch eine Sinusfunktion, die geht auch dadurch, die ist wunderschön in Ordnung, aber sie hat eine viel niedrigere Frequenz als die, die wir original hatten. Das heißt, wir rekonstruieren ein Signal, das anders ist als das Originalsignal. Probieren wir mal ein bisschen weiter. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, dass wir sagen, die Abtastrate soll wenigstens so hoch sein wie unsere Signalfrequenz selber. Ja, es ist also so gemacht, dass die Abtastrate der Abstand zwischen den beiden Messwerten, also die Periode der Abtastung, genau gleich dem ist, was wir im Originalsignal haben. Also die Periode ist gleich der Periode und die Frequenz ist damit natürlich auch gleich der Frequenz vom Originalsignal. Also wir haben sowas. Also da, wo zum Beispiel, wenn wir jetzt das Glück haben, dass wir genau da, wo der Sinus einen Peak hat, dass wir da abtasten, dann kriegen wir dieses Signal raus, wird ja unten dargestellt. Das ist natürlich auch nicht so ganz das, was wir wollen, weil wenn wir das rekonstruieren, dann wird man vermutlich eher so eine Gerade da durchlegen und bestimmt nicht die Sinusfunktion, die wir vorher hatten, weil wir den ganzen negativen Teil nicht mitgekriegt haben. Also, das kann es auch nicht gewesen sein. Das heißt, wenn wir die Abtastrate gleich der Originalfrequenz legen, das sehen wir schon, das reicht noch lang nicht. Ja, wir müssen die Abtastrate noch höher drehen. Sagen wir, sie muss größer sein als die Signalfrequenz. Also wir haben wieder unsere Sinusfunktion mit einer bestimmten Frequenz, entsprechender Periode. Und jetzt sehen Sie schon, der Abstand zwischen unseren roten Messpunkten ist kleiner als die Periode der Sinusfunktion. Das heißt, Frequenz und sozusagen die Häufigkeit der Abtastung ist höher als die Frequenz unseres Signals. Ja, das ist, schaut schon ganz gut aus, aber beim Rekonstruieren haben Sie jetzt sowas und da ist natürlich die blaue Kurve von vorher immer noch eigentlich die perfekte Lösung. Das heißt, es reicht auch noch nicht. Jetzt fragt man sich, wie weit muss man das denn überhaupt treiben? Wir können jetzt immer noch die Abtastrate erhöhen und erhöhen. Ja, was haben wir denn jetzt für eine Abtastrate? Die ist jetzt wirklich deutlich erhöht und Sie sehen, wenn die Abtastrate hoch genug ist, dann funktioniert das schon. Dann können wir tatsächlich das Originalsignal rekonstruieren. Also ist nur die Frage, wo ist eigentlich genau die Grenze, an der das liegt. Also mit der hohen Abtastrate, wie wir es jetzt gerade hatten, das ist also dann ein Viertel ungefähr der Periode, da geht das ganz offensichtlich gut. Es geht auch gut, wenn wir jetzt nicht genau an den Peaks hier messen, wenn wir wissen, dass wir eine Sinusfunktion durchlegen müssen, dann können wir auch wieder das Original rekonstruieren. Also wenn die Abtastrate hoch genug ist, dann geht's gut. Jetzt ist nur die Frage, wo ist die Stelle, an der es sozusagen kippt, wo die Rekonstruktion wirklich vernünftig wird. Also wir hatten vorher die Abtastrate gleich der Signalfrequenz, dann hatten wir es ein bisschen höher noch als die Signalfrequenz, da ging es noch nicht, dann hatten wir ein Viertel, also das Vierfache sozusagen der Signalfrequenz, Periode ein Viertel, da ging es ganz sicher. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Grenze? Jetzt probieren wir es mal mit genau der doppelten Abtastrate gegenüber der Signalfrequenz. Und Sie sehen, das ist genau die Stelle, ja, hier haben Sie die Periode des Signals, Sie haben die Periode Ihrer Abtastung und da geht es noch schief sozusagen bei der doppelten Abtastrate, also genau bei der doppelten. Es ist aber tatsächlich so, dass das die letzte Stelle ist sozusagen, an der es schief geht. Sobald Sie über die doppelte, das Doppelte der Signalfrequenz rausgehen, haben Sie so viel Information, dass Sie es komplett rekonstruieren können. In dem Fall müssen Sie noch zusätzlich wissen, dass es ein Sinus ist und analog kann man auch für die Digitalisierung mit entsprechenden Filtern, die letztlich auch bloß im Prinzip Kombinationen von Sinusfunktionen drüberlegen, kann man auch dann das Signal richtig rekonstruieren. Das heißt, was brauchen wir? Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir in unserem Signal eine Abtastung machen, die das Doppelte, mehr als das Doppelte der Signalfrequenz leistet. Das ist noch nicht so ganz einfach, weil unser Signal, unser analoges Signal, das ist ja nun zunächst mal eins, das wir nicht wirklich beeinflussen können. Also wenn Sie jetzt ein Orchester anschauen, da spielen eben Flöten und die Flöten machen sehr hohe Töne. Das kann man irgendwie überhaupt nicht verhindern. Oder eine E-Gitarre oder so, das sind einfach sehr hohe Frequenzen da. Und die Frage ist, wie weit müssen wir denn jetzt gehen? Müssen wir sozusagen messen, was die höchste Frequenz ist, die in unserem Signal drin ist und müssen danach abtasten? Naja, letztlich ist es schon so. Also wenn Sie jetzt so ein Orchester anschauen, dann spielt es natürlich nicht einen Sinuston, sondern es spielt ganz viele Sinustöne sozusagen gleichzeitig. Also Signalanteile ganz verschiedener Frequenzen. Und wir werden uns das noch genauer anschauen. Man kann das zerlegen in eine Überlagerung von letztlich sogar Sinusschwingungen verschiedener Frequenzen. Und es gibt bei jedem Signal irgendwo, ja nicht bei wirklich jedem Signal, es gibt mathematisch konstruierte Signale, bei denen das nicht so ist, aber bei jedem Signal, das in der realen Welt auftritt, gibt es irgendwo eine untere und eine obere Grenzfrequenz. Das heißt, es gibt eine niedrigste Schwingung, die drin vorkommt, langsamste Schwingung, eine schnellste. Also auch die höchste Flöte sozusagen, die hat irgendwo mal eine Obergrenze ihres eigenen Schwingungssystems, ab der sie also keine wirklich Schwingungen mehr hervorbringt. Und insofern können wir sagen, das Signal hat, wie man so schön sagt, eine bestimmte Bandbreite. Das schwingt von, was weiß ich, 20 Hertz bis 150 oder 200 Kilohertz zum Beispiel bei so einem Orchester. Und wir können sagen, das Signal, das wir wirklich haben, ist praktisch eine Überlagerung. Also um das mit der Überlagerung nochmal zu erklären, ein ganz einfaches Beispiel, wir haben hier so drei verschiedene Sinusschwingungen, eine 50 Hertz Schwingung, das ist das hier, und eine 100 Hertz und eine 150 Hertz Schwingung, die viel kleiner sind, und die machen dann da oben bloß so Dellen sozusagen auf die Sinusschwingung drauf. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber im Prinzip auch ein komplexer Orchesterklang lässt sich nach dem Prinzip sozusagen in Einzelsignale zerlegen. Das werden wir im Kapitel 4, wenn wir uns das noch ganz ausführlich anschauen von der Vorlesung. Ja, also wir haben sozusagen bei jedem Signal irgendwie eine Idee, was das höchste vorkommende Anteil ist. Bei dem wäre es zum Beispiel die 150 Hertz Schwingung. Und das hilft uns natürlich schon mal ein Stück weiter. Wenn wir nämlich die Bandbreite unseres Signals kennen, dann wissen wir zumindest, wie wir abtasten müssen. Und da gibt es jetzt ein Theorem, das wir vorher sozusagen schon so ein bisschen experimentell mit unserer Sinuskurve schon irgendwie motiviert haben. Das stammt von Harry Nyquist, so ist wohl ein Norweger, der in den USA in den Bell Labs gearbeitet hat. Das ist schon ziemlich alt, ja, von 1928 stammt es. Claude Shannon hat dann wirklich das mathematisch bewiesen. Wie der Beweis geht, werde ich auch nochmal später ein bisschen andeuten. das ist komplizierter, als man glaubt. Also wenn wir eine Funktion haben, die eine bestimmte Bandbegrenzung hat, wo wir wissen, es kommen keine Signalanteile vor als eine bestimmte Grenzfrequenz und wir tasten so ab, dass wir eine Abtastrate haben, die größer ist, wirklich größer ist als das Doppelte dieser Grenzfrequenz, dann können wir das Original wirklich eindeutig aus den Abtastwerten rekonstruieren. Ja, und jetzt können Sie vielleicht mal nachdenken, woher das denn wohl kommt, wenn Sie eine CD, Audio-CD anschauen, oder die einfach ein Audiosignal, ein digitales Audiosignal in CD-Qualität, dann haben Sie eine Abtastrate von 44.100 Hertz. Das ist übrigens ganz schön oft, ja, 44.100 Mal pro Sekunde. Ja, warum wohl das?
Okay, ja. Vielleicht weil das menschliche Gehör.
Genau. Das menschliche Gehör, habe ich vorher gesagt, so Faustregel 20 bis 20 Kilohertz. 22 Kilohertz ist da wohl als Grenze angenommen worden, also da ist man auf der sicheren Seite und noch ein bisschen was drauf. Das heißt, das Doppelte dessen, was das menschliche Gehör wahrnehmen kann. Und da merkt man auch schon, die CD-Audio ist nicht dafür definiert, dass wir physikalisch gesehen genau das Signal rekonstruieren, sondern dass wir Signale rekonstruieren, die in dem Bereich korrekt sind, wo es der Mensch wahrnehmen kann. Bis eben 22 Kilohertz. Höhere Schwingungen, die drüber rausgehen, die interessieren uns einfach zunächst mal nicht. Das Beispiel werde ich vielleicht dann am Schluss noch gleich machen. Was passiert denn, wenn wir jetzt diese Frequenz irgendwie nicht einhalten? Ja, wenn wir ein hochfrequentes Signal haben und es fehlt sozusagen unsere Abtastfrequenz dafür. Wir haben also nicht das Doppelte des Signals der höchsten Grenzfrequenz. Ja, was passiert? Was passiert? Es passiert sowas. Ich hoffe mal, dass der Beamer das jetzt auch schön macht. Da müssen wir uns auch nochmal genauer drüber unterhalten. Das ist jetzt ein Bild mit einer hohen Frequenz. Mit vielen Details heißt es. In dem Bild ist auch hier eine niedrigfrequente Passage, da eine hochfrequente Passage und da ist auch eine niedrigfrequente und da auf der Mauer mit den vielen kleinen Steinchen. Da ist es ziemlich hochfrequent und ja, man kann es schon erkennen, wenn das jetzt sozusagen mit einer schlechten Auflösung, die zu grob ist, abgetastet wird, dann sehen wir plötzlich Dinge, die auf der Mauer überhaupt nicht da sind. Da waren ganz detaillierte, feine Strukturen. Das links ist ein Bild, bei dem die Abtastrate ausreicht. Die ist entsprechend sozusagen dem Nyquist-Theorem. Da wird auch das feine Detail richtig rekonstruiert. Da rechts haben wir eine unerfreuliche Situation, ein sogenanntes Moiré-Muster. Da entstehen so Wellen auf dem Bild, die nicht da sind. Die sind bloß durch die Digitalisierung entstanden. Das ist ein sogenanntes Alias des Originalsignals. Wir rekonstruieren Dinge, die nur durch unsere Rekonstruktion entstehen, die nicht wirklich im Original da sind. Das heißt, wir müssen, bevor wir irgendwie digitalisieren, auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Nyquist-Bedingung eingehalten ist. Das heißt, wenn unser Signal wirklich hochfrequente Anteile enthält, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die vor der Digitalisierung irgendwie rauszufiltern. Auch über Filter werden wir uns nochmal genau unterhalten, die gibt es bei Bildern und bei Ton. Und wenn Sie so ein hochauflösendes Bild mit einer schlechten Auflösung eben abtasten, dann müssen Sie vorher das irgendwie so weich zeichnen, dass die Details entsprechend verschwimmen, dann haben Sie kein Moiré. Oder wenn Sie ein Signal aus dem Tongenerator abtasten, da kann man dann auch nochmal ein Beispiel hören, wenn wir heute wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, dann müssen Sie auch vorher filtern, dass es dann richtig rekonstruiert wird. Wenn Sie ein Orchester aufnehmen, dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass die Flötentöne oberhalb der 22 Kilohertz, dass die auch weggefiltert werden, weil die sonst bei der Digitalisierung Signale erzeugen, die wir gar nicht wirklich drin haben. Also wie gesagt, das Ganze ist ein mathematisches Theorem. Wir erzeugen damit wirklich bei der Rekonstruktion wirklich was, das dem Original hundertprozentig entspricht. Also wenn wir die Bedingungen einhalten, dann ist es tatsächlich, also innerhalb der gegebenen Grenzfrequenz, so, dass wir das praktisch rekonstruieren können ohne Verlust. Was jetzt wirklich ein System technisch zu bauen, wieder noch ein anderes Thema ist. Also so einen Digital-Analog-Wandler zu bauen, der das wirklich perfekt auch für unser Wahrnehmungssystem richtig macht, das ist aufwendig und deswegen sind CD-Spiele auch unterschiedlich teuer. Das macht einen großen Unterschied. Aber rein mathematisch gesehen ist es so, die Information ist da und kann perfekt rekonstruiert werden. So, jetzt möchte ich an der Stelle mit der Vorlesung kurz aufhören.